Viele kennen einzelne Verse aus Jesaja 53, etwa von dem Mann der Schmerzen, und staunen über die Genauigkeit dieser Prophezeiung über Christus. Doch oft bleibt verborgen, dass dieses Kapitel wie ein Panorama die Wege des Herrn in verschiedenen Phasen zeigt, vom unscheinbaren Aufwachsen bis zum stellvertretenden Sterben am Kreuz. Wer diese Linie erkennt, sieht nicht nur ein berührendes Leidensbild, sondern die weise neutestamentliche Ökonomie Gottes. Gott selbst wird Mensch, geht den Weg der Erniedrigung, trägt unsere Sünden und öffnet so den Zugang zu einem neuen Leben in inniger Verbindung mit ihm. Der Arm Jehovas und der Mann der Schmerzen, Gott wird ein vollkommener Mensch. Wenn Jesaja fragt, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden, öffnet sich ein tiefer Blick in das Herz Gottes. Der Arm des Herrn ist kein poetisches Bild für eine unpersönliche Macht, sondern eine Offenbarung Gottes selbst in seiner wirkenden Kraft. Dieser Arm wird in der Geschichte Israels sichtbar, wenn Gott rettet, befreit, richtet und aufrichtet. Doch in Jesaja 53 nimmt dieser Arm eine überraschende Gestalt an, er erscheint nicht als glänzender Held, sondern als zarter Spross, unscheinbar, ohne äußeren Reiz. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Der allmächtige Gott kommt nicht als überwältigender Übermensch, sondern als ein Mensch, der in der Armut eines unscheinbaren Lebens verwurzelt ist. So beginnt Gottes neutestamentliche Ökonomie nicht am Kreuzeshügel, sondern in der verborgenen Normalität der Menschwerdung. In Vers 1 wird Christus als der Arm Jehovas bezeichnet, in Vers 3 als ein Mann der Schmerzen. Der Arm Jehovas ist Jehova in seiner Macht, und der Mann der Schmerzen ist Jesus. Wenn man diese beiden zusammennimmt, ergibt das die Menschwerdung. Eines Tages wurde Jehova, eben dieser Elohim, ein Mensch mit dem Namen Jesus. In diesem Spross aus dürrem Erdreich verbindet sich der vollständige Gott mit einem wirklichen Menschsein. Johannes bezeugt, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und wenige Verse später heißt es, dieses Wort sei Fleisch geworden. Gott wird nicht nur äußerlich menschlich, er nimmt das ganze Gefüge unseres menschlichen Lebens an, Schwachheit, Müdigkeit, Lernprozesse, Missverständnisse, die Enge eines armen, unauffälligen Alltags. Jesaja fasst das mit einem schlichten, aber schweren Namen zusammen, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Noch bevor er unser Sündopfer wird, geht er durch den langen Weg eines verkannten Lebens. Er kennt nicht nur das Prinzip der Schmerzen, sondern ihre konkrete Gestalt, enttäuschte Beziehungen, Unrecht, Erniedrigung, die Erfahrung, übersehen zu werden. Gerade dadurch wird er zu dem barmherzigen und treuen Hohenpriester, den der Hebräerbrief beschreibt. Darum musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleichgemacht werden, damit er zu einem barmherzigen und treuen Hohenpriester würde, um für die Sünden des Volkes Sühnung zu schaffen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Seine Menschwerdung ist keine theologische Randnotiz, sondern eine lange, sorgfältige Zubereitung. Der Sohn Gottes tritt in unser Menschsein ein, atmet unsere Luft, trägt unser Tempo, bewegt sich durch unsere Dunkelheiten. Jeder Schritt seines verborgenen Lebens macht ihn fähig, unser Vertreter vor Gott und zugleich Gottes zärtliche Nähe zu uns zu sein. Wenn Jesaja ihn Mann der Schmerzen nennt, spricht darin nicht die Tragik einer gescheiterten Existenz, sondern die Tiefe einer Identifikation, die kein Schmerz der seinen unberührt lässt. Wer an diesen Christus glaubt, vertraut nicht auf eine ferne, kühle Gottheit, sondern auf den Gott, der freiwillig in die Niedrigkeit hinabgestiegen ist. In der Krippe von Bethlehem wie in den unscheinbaren Jahren von Nazareth beginnt der Weg, auf dem er uns aus Satans Gewalt, aus Sünde, Tod und der Versklavung durch das Ich herausrettet. Da die Kinder Anteil bekommen haben an Blut und Fleisch, hat auch er in gleicher Weise an denselben Anteil erhalten, damit er durch den Tod den vernichte, der die Macht des Todes hat. Doch bevor er den Tod vernichtet, lernt er das Leben in seiner Gebrochenheit kennen. Darin liegt ein leiser Trost, kein Tal, durch das ein Gläubiger geht, ist für Christus fremdes Gebiet. Er hat es vor uns betreten, gesät mit seinen Tränen und durchdrungen mit seiner Gegenwart. Das macht Mut, das eigene verachtete, enttäuschte oder unscheinbare Leben nicht als verlorene Zone zu sehen, sondern als Ort, an dem der Arm des Herrn gerade in der Schwachheit offenbar werden will. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Die Verbindung von Arm Jehovas und Mann der Schmerzen lädt zu einem anderen Blick auf Gottes Wirken ein. Gottes rettende Kraft kommt nicht immer in spektakulären Durchbrüchen, sondern oft im stillen Mittragen, im unauffälligen Aushalten, im geduldigen Mitleiden. Wer Christus so erkennt, braucht sich weder seiner Schwäche noch seiner Verborgenheit zu schämen. Der Herr der Herrlichkeit hat diese Form des Lebens selbst gewählt. In den nüchternen Stunden, in denen nichts gelingt und wenig glänzt, ist er nicht abwesend, sondern genau dort am nächsten. Der Glaube an den allumfassenden Christus lernt deshalb, Gottes Arm gerade in der niedrigen Menschlichkeit zu erwarten und darin eine leise, aber tiefe Hoffnung zu finden, dass kein verachteter Weg vergeblich gegangen wird. Der stellvertretende Tod, das einmalige, rechtmäßige Sühnopfer für unsere Sünden. Die Evangelien zeichnen den Kreuzweg Jesu als eine Kette menschlicher Ungerechtigkeiten, falsche Zeugen, religiöser Fanatismus, politisches Taktieren, grausame Verspottung. Die Hohenpriester suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen, und Pilatus, der um seine Unschuld weiß, gibt ihn dem Druck der Menge preis. Lukas berichtet, wie er zwischen Herodes und Pilatus hin- und hergeschoben, verhöhnt und doch für unschuldig erklärt wird. Wer nur diese Ebene sieht, könnte meinen, Jesu Tod sei der tragische Ausgang einer prophetischen Existenz, die an den Mächten ihrer Zeit zerschellt. Jesaja 53 legt jedoch den inneren Horizont dieses Geschehens frei und spricht eine Deutung, die tiefer reicht als alle politischen oder religiösen Analysen. Wir alle irrten umher wie Schafe, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Hinter den Händen der Menschen steht die Hand Gottes, die den Sohn nicht als Opfer der Umstände, sondern als Stellvertreter der Schuldigen in das Gericht hineinführt. Dann, um die Mittagszeit, trat Gott ein, um alle Ungerechtigkeiten seines auserwählten Volkes auf den Sterbenden fallen zu lassen. Sofort wurde der Himmel finster. Dies war ein Zeichen für Gottes Umgang mit der Sünde seines auserwählten Volkes. Dann schrie Christus, um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani? Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es steht fest, dass Gott ihn in diesem Augenblick verlassen hat. So wird das Kreuz zum Ort eines einzigartigen, rechtmäßigen Austauschs. Jesaja formuliert es dicht und unmissverständlich, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Der Tod Jesu ist nicht nur ein Beweis konsequenter Liebe, sondern ein echt vollzogenes Gerichtsfeld. Gott legt unsere Sünden auf ihn, rechnet ihm unsere Gesetzlosigkeit zu und behandelt ihn, als wäre er der Sünder. Noch tiefer beschreibt Petrus dieses Geheimnis, Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott hinführe. Die Formel, der Gerechte für die Ungerechten, markiert die Mitte dieses stellvertretenden Todes, der Einzige, der Anspruch gehabt hätte, dem Gericht zu entgehen, tritt freiwillig an die Stelle derer, die dem Gericht verfallen sind. In den letzten Stunden am Kreuz tritt diese göttliche Dimension spürbar hervor. Matthäus berichtet, von der sechsten Stunde aber kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani? Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Finsternis ist mehr als Wetterphänomen, sie ist ein Zeichen dafür, dass Gott selbst in das Geschehen eintritt, um die Sünde zu richten. Diesmal schweigt der Himmel nicht wegen Gleichgültigkeit, sondern wegen heiliger Konsequenz, er behandelt den Sohn so, wie wir behandelt werden müssten. Gerade darin erweist sich die Liebe bis zum Äußersten. Der, der von Ewigkeit her im Schoß des Vaters war, kostet den Abgrund der Gottverlassenheit, damit für die, die an ihn glauben, nie mehr eine letzte Trennung von Gott bleibt. Weil dieser Tod nicht bloß moralisches Vorbild, sondern von Gott eingesetztes Sündopfer ist, hat er eine klare rechtliche Wirkung. Der unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Strieme ihr geheilt worden seid. In Apostelgeschichte 10,43 heißt es, dass durch seinen Namen jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt. Und Apostelgeschichte 13:39 betont, dass jeder, der glaubt, von allem gerechtfertigt wird, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet. Paulus fasst die Folge zusammen, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, werden wir durch sein Leben gerettet werden. Wer an diesen gekreuzigten Christus glaubt, steht vor Gott nicht mehr mit einer offenen Schuldakte, sondern als einer, dessen Vergehen auf den Stellvertreter gelegt worden sind. Das Kreuz ist damit sowohl die tiefste Enthüllung unserer Schuld als auch die feste Zusage, dass Gott selbst ihre Last getragen hat. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Der Blick auf den stellvertretenden Tod Christi verändert den Umgang mit Schuld grundsätzlich. Wer das Kreuz so sieht, muss sein Versagen nicht relativieren und auch nicht in endlosen inneren Prozessen abtragen, es darf beim Namen genannt werden, weil es bereits getragen wurde. Das befreit von der Schwere, sich selbst zum eigenen Sühnopfer zu machen, und öffnet den Raum für ein Leben aus der geschenkten Gerechtigkeit. In der Begegnung mit den Sünden anderer wächst aus demselben Kreuz ein milderer, barmherziger Blick, die Strafe, die uns Frieden gebracht hat, steht auch für den Bruder und die Schwester offen. So wird der allumfassende Christus, der sich bis zur Gottverlassenheit hingab, zum inneren Maßstab dafür, wie tief Gottes Annahme reicht und wie weit der Weg der Versöhnung gehen kann. Ewige Erlösung und Lebensvereinigung, vom Kreuz in die Auferstehungswirklichkeit. Jesaja 53 endet nicht in der Nacht des Gerichts, sondern weist über den Tod hinaus. Von dem leidenden Knecht heißt es, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird Tage verlängern, und weiter, um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Der, der als Schuldopfer stirbt, bleibt nicht im Tod, er tritt aus ihm hervor, um Frucht zu sehen, Menschen, die durch sein Leiden zu Gott gebracht sind. Hier zeigt sich, das Kreuz ist nicht Abschluss eines tragischen Lebens, sondern Wende und Ausgangspunkt einer neuen Wirklichkeit. Der Tod Jesu vollbringt eine ewige Erlösung, aber diese Erlösung ist unlösbar mit seiner Auferstehung verbunden. Die Kreuzigung Christi geschah zur Vollbringung der ewigen Erlösung Gottes, damit die an Christus Glaubenden erlöst werden zu der Lebensvereinigung mit ihm in seiner Auferstehung, deren Wirklichkeit der lebengebende Geist ist. Der Hebräerbrief fasst dieses Werk zusammen, Christus ist durch sein eigenes Blut ein für alle Maliachi ins Allerheiligste hineingegangen und hat dabei eine ewige Erlösung erlangt. Weil dieses Blut vor Gott spricht, sind Vergebung und Versöhnung keine vorläufigen Zustände, sondern tragen den Charakter der Ewigkeit, sie gelten vor dem ewigen Gott und in seinem ewigen Heiligtum. Doch das Neue Testament bleibt hier nicht stehen. Paulus zeigt, dass die, die so erlöst sind, nicht nur begnadigte Schuldige bleiben, sondern in eine Lebensvereinigung mit dem auferstandenen Christus eintreten. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes wirklich in euch wohnt. Doch wenn jemand den Geist Christi nicht hat, ist er nicht sein. Der Christus, der für uns starb, kommt in der Auferstehung als Geist zu uns, um in uns zu wohnen. 1. Korinther Kapitel 15 Vers 45 spricht in diesem Sinn davon, dass der letzte Adam ein lebengebender Geist wurde, nicht indem er Gottheit oder Menschlichkeit verliert, sondern indem er als der auferstandene Herr in der Lage ist, sich selbst als Leben mitzuteilen. Damit erscheint Gottes neutestamentliche Ökonomie in einem großen Bogen, von der Menschwerdung über das Kreuz zur Auferstehung und zur inneren Wohnung Christi in seinen Gläubigen. Erlösung ist dann nicht nur eine Zustandsänderung in den Büchern des Himmels, sondern ein neuer Lebensstrom, der in das Herz des Menschen einzieht. Die Vergebung der Sünden öffnet den Raum, in dem Christus als lebengebender Geist sein eigenes Leben in uns auslebt, unsere Denkmuster erneuert, unsere Reaktionen verwandelt, unsere Beziehung zu Gott vertieft. In Philipper 1:19 spricht Paulus von der reichlichen Versorgung des Geistes Jesu Christi, durch die Christus in ihm groß gemacht wird, mitten in Bedrängnis und Gefangenschaft. So gewinnt der allumfassende Christus, der in Jesaja 53 als Mann der Schmerzen und stellvertretender Sühnopferträger vor uns steht, in der Auferstehung eine neue Nähe, er wird der inwohnende Herr, der uns in jeder Lage mit seinem Leben durchdringen will. Diese Lebensvereinigung bleibt nicht ohne sichtbare Spuren. Wenn der lebengebende Geist in einem Menschen wohnt, beginnt ein Prozess des Wachstums im Leben bis zur Reife. In den täglichen Spannungsfeldern, in Leid, Versuchung, Entmutigung, wirkt derselbe Christus, der Leid und Versuchung durchlitten hat. Worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Diese Hilfe ist mehr als ein äußerer Zuspruch, sie besteht darin, dass er seine Haltung, sein Vertrauen, seinen Gehorsam in uns teilt. Wo vorher Angst dominierte, erwächst aus der inneren Gemeinschaft mit ihm eine neue Freiheit gegenüber dem Tod. Wo Selbstbehauptung regierte, wächst die Bereitschaft, sich Gott anzuvertrauen. Die Frucht, von der Jesaja spricht, ist nicht nur die große Gemeinde der Erlösten, sondern auch das reife Leben der Einzelnen, in denen der Charakter Christi Gestalt gewinnt. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Die Verbindung von Kreuz und Auferstehung als einer Bewegung hin zur Lebensvereinigung mit Christus verändert die Erwartung an den Glaubensalltag. Erlösung reduziert sich dann nicht auf einen punktuellen Beginn, sondern weitet sich zu einem andauernden Geschehen, in dem der lebengebende Geist Christus in uns Gestalt gewinnt. In Spannungen, Fragen und Brüchen bleibt die Gewissheit, dass der, der die ewige Erlösung vollbracht hat, auch die Kraft hat, sein Werk in uns zu vollenden. So darf jede Situation, ob hell oder dunkel, als Anlass verstanden werden, in der stillen inneren Hinwendung zu ihm zu leben und mehr von seiner Auferstehungswirklichkeit zu erfahren. Der allumfassende Christus, den Jesaja in der Tiefe des Leidens zeigt, erweist sich gerade darin als der, der uns in der Weite des göttlichen Lebens aufnimmt. Herr Jesus Christus, du allumfassender Retter, wir staunen darüber, dass du als Arm Jehovas in Macht gekommen bist und dich doch als Mann der Schmerzen verborgen hast, um unser niedriges Leben zu teilen. Du hast dich nicht nur von Menschen verurteilen lassen, sondern hast dich selbst hingegeben und unsere Schuld, unsere Not und unsere Ferne von Gott an deiner eigenen Person getragen. Lass die Wahrheit deines stellvertretenden Todes und deiner ewigen Erlösung tief in unsere Herzen sinken, damit Verdammnis, Angst und Selbstanklage verstummen und an ihrer Stelle Friede mit Gott und kindliches Vertrauen wachsen. Stärke in uns den Glauben, dass du als lebengebender Geist wirklich in uns wohnst, mitten in Schwachheit, Zweifel und täglichen Herausforderungen. Aus deiner Auferstehungswirklichkeit bitte ich um neue Hoffnung für zerbrochene Herzen, um Trost für die, die sich verachtet fühlen, und um stille Freude für alle, die sich nach dir ausstrecken. So erfülle du dein Volk mit der Erfahrung, dass du nicht nur für uns gestorben bist, sondern in uns lebst und uns auf die Vollendung bei dir vorbereitest. Dir sei Ehre in deiner Gemeinde, heute und in Ewigkeit. Amen.